Die, die mich etwas näher kennen, die wissen, ich sehe gerne gute Filme. Das Angebot der Sender ist riesig und wächst immer noch, aber gute Filme zu sehen ist gar nicht so einfach. Ein guter Film, was ist das? Eine gute Story, gut gespielt, gute Schauspieler. Und für mich gehört noch etwas anderes dazu. Ein guter Film enthält so ein paar kernige Sprüche, ein paar Zitate, die man in unterschiedlichsten Kontexten wieder verwenden kann. Und eines solcher Zitate lautet, das Leben ist voller bescheidener Konflikte. Im Originalton heißt das nicht bescheiden, sondern es ist ein anderes Wort, was sich ähnlich anhört, das ich hier aber nicht zitieren kann. Das Leben ist voller bescheidener Konflikte. Worum geht es in dem Film? Im New Yorker Metropolitan Museum of Art wurde ein Gemälde von Claude Monet im Wert von 100 Millionen Dollar gestohlen. Und jetzt ermittelt die Polizei, weil es um eine Straftat geht, und es ermittelt mit der Polizei eine Versicherungsdetektivin. Denn wenn sie mithelfen kann, diese Tat aufzuklären, das Gemälde wieder zu beschaffen, spart ihre Versicherung ziemlich viel Geld. Und sie hat relativ schnell einen Mann im Visier und im Verdacht, wo sie den Eindruck hat und eigentlich überzeugt ist, der war's. Und sie geht direkt auf ihn zu und sagt ihm relativ unverhohlen, wir haben sie im Visier. Und sie baut eine Beziehung zu ihm auf und dann verliebt sie sich in ihn. Und der leitende Detective der New Yorker Polizei, der merkt, was da abläuft und dann fragt er sie, diese Versicherungsdetektivin, er sagt zu ihr, das Leben ist voller bescheidener Konflikte. Sag mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Hilfst du uns, eine Straftat aufzuklären und ein Gemälde wieder zu beschaffen oder hilfst du einem Verdächtigen, dass er nicht überführt wird? Und ich denke, wir merken, wenn hier von Konflikten die Rede ist, es geht nicht um zwischenmenschliche Konflikte, sondern es geht um Konflikte, die wir Menschen in uns selbst austragen, hin- und hergerissen sind zwischen verschiedenen Optionen. Und auf diesem Hintergrund möchte ich euch ein paar Gedanken weitergeben zum Thema Schritte in die Freiheit. Erlebe mehr Befreiung. Innere Konflikte, die mehr oder weniger stark sind und auf der anderen Seite Freiheit, wie passt das zusammen? Dazu ein paar Verse aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, doch ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen, Geschwister. Nur das sollt ihr nicht tun. Diese Freiheit als Deckmantel für ein selbstsüchtiges Leben missbrauchen. Nein, ihr sollt einander in selbstloser Liebe dienen. Denn das gesamte Gottesgesetz findet in einer einzigen Aussage seine Erfüllung und die lautet, du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Doch wenn ihr euch gegenseitig beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, dass ihr nicht am Ende einer vom anderen aufgefressen werdet. Was ich sagen will, ist dies, führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des Gottesgeistes. Und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz untergeordnet. Was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine ganz andere Frucht hervor, und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Die, die zu Messias Jesus gehören, haben ihre Selbstsucht, dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden, das ist doch nur ein leerer Betrug. So versuchen wir nur, einander zu übertrumpfen und werden dann doch neidisch aufeinander. Das ist aus einer modernen Übersetzung. Wer diesen Abschnitt aus der Luther-Übersetzung kennt, der weiß, hier geht es um zwei Begriffe, um Fleisch und um Geist. Und das Fleisch und der Geist stehen in einem Kampf, in einer Auseinandersetzung gegeneinander. Und alle die, die Christ sind und die Jesus nachfolgen, die wissen, wie diese Auseinandersetzung und dieser innere Konflikt, wie der sich auswirken und anfühlen kann. Fleisch, das ist nicht das, was du beim Metzger kaufst und nachher auf den Grill legst, sondern Fleisch in der Bibel ist oft ein bildlicher Ausdruck für den Menschen, der sich von Gott losgelöst hat. Der Mensch, der eigene Ziele und eigene Wege verfolgt, der unabhängig sein will und der einfach das tun und lassen will, was er selbst will. Und damit, wie zwangsläufig, nicht nur losgelöst ist von Gott, sondern immer mehr in eine Gegnerschaft oder Feindschaft Gott gegenüber kommt. Und Geist, das ist der Heilige Geist, den Gott jedem schenkt, der sich Jesus zuwendet und der sagt, mein Leben gehört dir. Ich möchte nicht einfach mehr meinen eigenen Weg gehen. Und in diesem Kontext, in diesem ungeheuren Konflikt von Fleisch und Geist, soll ich dies, soll ich jenes, das wäre das Schönere, das Angenehmere, das Lustigere, aber das wäre das Richtige. In diesem Konflikt, den wir tagtäglich auf die eine oder andere Weise spüren und der uns vor Entscheidungen stellt, sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist echt krass, oder? In diesem Kontext, auf dem Hintergrund dieses Konfliktes, sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Gott hat dich zur Freiheit berufen. Aber er macht ganz klar, Freiheit heißt nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst und dass es nichts und niemand mehr gibt, der dein Leben begrenzt und einschränkt, sondern Paulus sagt ganz klar, diese Freiheit steht in unlösbarer Beziehung zur Liebe zum anderen Menschen, zu deinem Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Freiheit ist auf der anderen Seite unlösbar verbunden und gekoppelt mit dem Heiligen Geist. Diese drei Dinge, Freiheit, Liebe und Geist, gehören unlösbar zusammen. Was heißt das für unser Leben? Ich möchte das versuchen, mit einer Folie deutlich zu machen. Wir leben in einem Spannungsfeld. Jeden Tag, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber wenn wir ein wenig nachdenken, dann können wir das eigentlich relativ schnell benennen. Wir alle leben mit tagtäglichen Herausforderungen und Anspannungen. Jeder, der im Beruf steht, der Geld verdienen muss, der weiß, das ist mein Job, ich habe eine Jobbeschreibung, ich habe Ziele zu erreichen, ich habe Aufgaben zu erledigen, ich muss auf die eine oder andere Weise erfolgreich sein. Ich muss mich konzentrieren, ich muss fokussiert arbeiten, ich muss Deadlines einhalten und das jeden Tag, Montag bis Freitag bei den meisten. Und das macht schon etwas müde. Dann kommt man nach Hause und denkt, so, jetzt glaube ich, habe ich es verdient, dass die anderen für mich da sind. Und dann macht man Tag für Tag die ernüchternde Feststellung, der Ehepartner ist auch müde von dem, was alles zu tun war und die Kinder sind auch langsam müde und gereizt. Und dann spürt man, ja, ich kann mich jetzt nicht einfach gehen lassen. Und was machst du dann, wenn so am Abend, nach dem Abendessen, wenn du merkst, die Willenskraft für diesen Tag ist jetzt langsam, aber sicher erschöpft. Jetzt mag ich den nimm. Und dann wird spannend, was man dann alles macht. Oder wir haben alle unerfüllte Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Anerkennung, dass andere Menschen mich akzeptieren, wie ich bin, dass sie mich toll finden. Wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und mindestens in den Ländern, wo Corona zur Ausgangssperre geführt hat, haben die Menschen gespürt, dass wir ein Bedürfnis nach Bewegung haben. Oder wir haben ein Bedürfnis nach Beziehungen. Lockdown und anderen Menschen nicht zu nahe kommen, das macht keinen Spaß. Aber eben, das sind unsere Bedürfnisse, sie werden aber nicht immer erfüllt. Was machst du, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden können? Und wir haben Wünsche und Träume, wir wünschen uns ein schönes, ein einfaches, ein glückliches Leben. Der Verstand sagt, du, das ist doch ein bisschen illusorisch und trotzdem ist dieser Wunsch da. Und all diese Anspannungen, die kosten uns Kraft, unerfüllte Bedürfnisse machen uns irgendwo machen uns empfänglich für auch für Ungutes. Unerfüllte Wünsche, sie lassen eine Leere zurück. Und auf diesem Hintergrund sucht die Seele immer wieder nach Entspannung, sie sucht nach Ruhe, sie sucht nach einem Ausgleich. Und das sieht ganz unterschiedlich aus bei jedem von uns. Und eine Variante ist, ich sage es mal plakativ, Leben im Fleisch, so wie Paulus das hier beschreibt, mindestens wenn man die Luther-Übersetzung nimmt. Leben im Fleisch, ein Leben in Selbstsucht mit sexuellem Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage. Die Liste ist nicht abschließend. Und ich denke, jeder von uns spürt, wo er oder sie seine Schwachstellen hat. Ich gehe jetzt nicht auf diese Begriffe ein. Wir merken, es gibt hier bestimmte Themen, die gehen nur mich etwas an, mich und mein Inneres, Eifersucht. Es gibt Dinge, die betreffen zwischenmenschliche Beziehungen, da geht es um Trennungen, da geht es um Streitereien. Es gibt Dinge, die beziehen sich an eine geistig-spirituelle Komponente, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken und dann gibt es Dinge, die betreffen den Umgang mit meinem Leib. Es geht um Besäufnisse, um Fressgelage, sexuelles Fehlverhalten etc. Das wäre ein Abgleiten in ein Leben im Fleisch, wenn man es jetzt mal so mit in Lutherdeutsch ausdrücken möchte. Das ist eine Variante. Und dieses Abgleiten deutet auch an, das ist die einfachere Variante, mit diesem inneren Konflikt umzugehen. Es ist die einfachere Variante, aber es ist nicht die Variante, die in die Freiheit führt. Wer immer wieder diesen Dingen nachgibt, wird merken, dass er zunehmend an Freiheit einbüßt und verliert. Und die andere Variante ist, plakativ gesagt, ein Leben im Geist, ein Leben in Freiheit, ein Leben in Liebe zu Gott und den Menschen. Und diese Bewegung nach oben signalisiert, das ist mindestens vordergründig der schwierigere Weg. Es ist herausfordernder. Und was heißt das, ein Leben im Geist? Ich denke, das heißt zunächst einmal, ich werde mir dieser Spannung und unerfüllten Bedürfnisse, der Müdigkeit und je nachdem ist es auch eine Ängstlichkeit, eine Unruhe, ich werde mir dessen bewusst und ich halte das im Moment einmal aus. Ich suche jetzt nicht sehr schnell nach einer Möglichkeit, das auszugleichen und das zu beenden. Und ich stelle einen Bezug her zu Gottes Geist. Ich komme mit Gott ins Gespräch und sage, Jesus, jetzt bin ich gerade sehr müde und am liebsten würde ich dies oder jenes tun. Mehr essen als gut ist, länger im Internet rumsurfen als mir gut tut, insbesondere auf Seiten, die mir wirklich nicht gut tun. Länger Fernseh schauen oder Streit mit dem Ehepartner oder bei den Kindern ausrasten. Jesus, das möchte ich nicht. Ich bitte dich, dass du mich mitnimmst auf einen anderen Weg, auf den Weg in die Freiheit. Hilf mir, dem zu widerstehen, was mich in die Unfreiheit führt. Die schlechte Nachricht ist, in diesem Spannungsfeld stehen wir mehr oder weniger jeden Tag. Und vor solchen Entscheidungen werden wir plus minus jeden Tag gestellt. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, in dem Maß, wie du dich einlässt auf ein Leben im Geist, in dem Maß, wie du den Verlockungen der Sünde widerstehen kannst, wirst du in mehr Freiheit geführt. und es macht etwas mit dir und deinem Leben und deiner Persönlichkeit. Wir sind hier in Zürich, das ist eine moderne Stadt, eine Weltstadt. Da kann man sich fragen, gute Güte, reden von der Sünde, also ist das ist jetzt doch etwas unzeitgemäß, oder? Also kann und soll man heute noch von Sünde reden? Aber wenn wir die Bibel lesen, merken, Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Und selbst wenn wir uns entscheiden würden, diesen Begriff zu vermeiden, ist das, was dieser Begriff bezeichnet, immer noch da. Selbst wenn wir sagen, wir reden jetzt einfach nicht mehr über Corona, dann ist das Virus immer noch da. Selbst wenn wir sagen, wir reden nicht mehr über den Klimawandel, ist der Klimawandel immer noch da. Also die Vermeidung des Begriffes hilft uns nicht weiter. Ich weiß nicht, wer den Namen und die Person Heiko Ernst kennt. Das ist ein Psychologe, ein deutscher Psychologe, der war über 25 Jahre Chefredakteur der Zeitschrift Psychologie Heute. Hat mehrere Bücher geschrieben, ist katholisch aufgewachsen und er hat ein Buch geschrieben über die sieben Todsünden. Die sieben Todsünden kommen aus der katholischen Moraltheologie. Das sind Hochmut, Neid, Habgier, Zorn, Trägheit, Völlerei und Wollust. Wunderschön alte Begriffe. Und fast am Anfang des Vorwortes zu seinem Buch schreibt er, baut er ein Zitat ein: Ich danke Gott tausendmal, dass er mich zu einem Atheisten hat werden lassen. Ein Atheist schreibt ein Buch über die sieben Todsünden, ohne Gottesbezug, sondern er beschreibt diese sieben Todsünden und was sie mit dem Menschen machen oder machen können. Und er beschreibt als Atheist, ohne Bibelzitate, ohne Moralien, er beschreibt, wie das Leben der Menschen verändert und nicht zum Guten. Wie es Menschen in die Unfreiheit führt, wie es das Leben beeinträchtigt, wie es Leben zerstört. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Sünde, auch wenn wir den Begriff nicht mehr gebrauchen, es macht etwas mit uns. Es ist kein Kavaliersdelikt und erst recht aus der Perspektive Gottes nicht etwas, wo man sagen könnte, ist nicht so schlimm. Ich möchte das kurz veranschaulichen. Wir lesen in alle vier Evangelien, dass Jesus willentlich ans Kreuz gegangen ist. Man hat ihn verurteilt, obwohl er nicht schuldig war. Man hat ihn ans Kreuz genagelt. Er hat rund sechs Stunden lang in der Hitze Palästinas dort gelitten, mit dem Tod gerungen und schließlich gestorben. Und dann lesen wir davon, dass seine Freunde kommen und dass sie den Leichnam abnehmen und dass sie ihn in saubere Tücher wickeln. Ein Ausleger schreibt, diese Szene können wir uns nicht widerlich und eklig genug vorstellen. Da ist ein Leichnam, der stundenlang in der Hitze hing. Alles klebrig von Schweiß, von Speichel. Der ganze Körper übersät mit offenen Wunden, Blut, Exkremente. Also wenn man so etwas heute machen würde, würde man wohl einen Schutzanzug anziehen, Handschuhe und so weiter. Das hatten die damals nicht. Das ist widerlich. Den Leichnam eines Gekreuzigten vom abzunehmen, ihn in Tücher zu wickeln und dann in ein Grab zu legen. Und für mich veranschaulicht das zwei Dinge. Erstens, diese widerliche und eklige Szene zeigt zum einen, wie Gott Sünde sieht. Eklig und widerlich. Wenn die Sünde in Gestalt der Versuchung auf uns zukommt, kommt sie ganz anders daher. Verlockend, schön, attraktiv. Oscar Wilde hat einmal gesagt, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Aber aus der Sicht Gottes ist Sünde etwas Widerliches. Warum? Weil es Menschen in die Unfreiheit führt, weil es Leben letztlich zerstört. Das ist das eine. Und das andere, diese Szene macht sehr schön anschaulich, so viel bedeuten wir Gott, dass er seinem einzigen, unschuldigen Sohn so etwas zumutet. Das hatte Jesus nicht verdient. Und das ist für mich das Evangelium. So viel bedeutest du Gott, egal was du auf dem Kerbholz hast, egal wie es dir jetzt gerade geht, egal ob du dir selber Vorwürfe machst für dein Versagen von gestern, letzter Woche oder vergangenen Jahren. So viel bedeutest du Gott. Und auch wenn du schlimme und widerliche Dinge getan hast, Gott weiß es. Aber so viel bedeutest du ihm, dass er seinen einzigen unschuldigen Sohn, dass er dem das zugemutet hat. Ich weiß nicht, ob es eine bessere Botschaft gibt. So viel bedeutest du Gott. Und so viel ist es ihm wert, damit du wieder in Beziehung zu ihm kommst, in eine enge, vertraute, liebevolle Beziehung. So viel ist es ihm wert. Was heißt das konkret? Was sollen wir damit machen? Leben im Geist. Wahrscheinlich müssten wir noch eine eigene Predigt dazu halten. Leben im Geist heißt Leben in der engen Verbindung mit Gottes Geist. Leben im Bewusstsein, er ist in mir. Und ich möchte sensibel werden für ihn, sensibel für seine Impulse. Leben im Geist heißt, ich möchte mich von ihm führen lassen, auf seine Impulse reagieren. Ich möchte mir von ihm Kraft geben lassen, ich möchte mich von ihm trösten lassen. Er soll Einfluss auf mein Leben ausüben. Und zwar nicht nur dann, wenn ich es bewusst wahrnehme, sondern auch, wie soll man sagen, im Verborgenen. Ich muss nicht alles bewusst wahrnehmen. Aber ich kann darum bitten und kann sagen, Heiliger Geist, wirke du in meinem Leben und verändere du mich. Führe du mich in die Freiheit. Hilf du mir in meinen persönlichen inneren Konflikten. Hilf du mir an meinen Schwachstellen, bei meinen unerfüllten Bedürfnissen, bei meinen unerfüllten Wünschen und Träumen. Hilf du mir, wenn ich müde bin. Hilf du mir, wenn ich unruhig bin, wenn ich ängstlich bin, wenn ich mir Sorgen mache. Und mir hilft es, wenn wir in diesem Konflikt und in diesem täglichen Kampf wie drei Ebenen unterscheiden. Es gibt Herausforderungen, wenn ich am Tisch sitze und eigentlich bin ich schon satt, der Magen signalisiert, es langt, aber irgendwo ist noch ein Hunger da, noch mehr zu nehmen. Oder ich gucke auf die Uhr am Abend und denke mir, jetzt wäre es Zeit, ins Bett zu gehen, aber der Film ist so interessant und der Verstand sagt, stell ab, du brauchst den Schlaf. Aber eine andere Stimme sagt, nein, schau weiter. Und ihr kennt alle eure Herausforderungen. Es gibt x andere. Und es gibt in diesen Herausforderungen, kann man sagen, auf einer eher oberflächlichen Ebene, hier ist ganz einfach Willenskraft gefragt, Selbstdisziplin, dass man sagt, nein. Und dass man sich dafür entscheidet, das Gute und das Richtige zu tun und nicht das Angenehme, das Einfache, das Reizvolle. Hier ist ganz einfach Willenskraft und Selbstdisziplin gefragt. Das ist nicht besonders sexy, aber es ist wahrscheinlich trotzdem wahr. Darum kommen wir nicht herum. Aber dann gibt es noch eine tiefere Ebene. Wenn du merkst, dass du an einzelnen Punkten unter Aufbietung aller Willenskraft und aller Selbstdisziplin, wenn du merkst, ich versage immer wieder, ich schaffe es einfach nicht, dann könnte das ein Zeichen dafür sein, dass dieses Problem die Folge eines tiefer liegenden Problems ist. Aber du erkennst dieses Problem nicht. Und das ist der Moment, wo man je nachdem zu einem anderen Menschen geht, zu einem anderen Christen und sagt, du pass mal auf, ich komme an der Stelle nicht weiter. Seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, ich komme einfach nicht weiter. Ich versage immer wieder. Kannst du mir helfen, herauszufinden, woran das liegt? Und der andere hält einem dann vielleicht, nachdem er gut zugehört hat, einen Spiegel hin und je nachdem erkennst du, woran es liegen könnte. Vielleicht ist es auch gut, zu einem Seelsorger, einer Seelsorgerin zu gehen, um bestimmte Dinge einmal wie von außen und etwas gründlicher anzuschauen. Und je nach Situation ist es auch dran, dass man ganz einfach zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin geht. Es ist keine Schande, wenn ein Christ zu einem Psychotherapeuten geht, das ist wirklich keine Schande. Vielleicht ist in der Tiefe deiner Seele etwas Erhebliches durcheinandergekommen. Vielleicht sind dort falsche Überzeugungen, die dazu führen, dass du immer wieder falsche Entscheidungen fällst. Das sind manchmal keine gravierenden Dinge. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben den Wunsch, dass alle sie mögen. Natürlich sagt mir mein Kopf, das geht eigentlich gar nicht, dass alle mich toll finden. Aber ja, das gilt für die anderen, bei mir ist das was anderes. Mich sollen alle mögen. Und du merkst immer und immer wieder, das geht nicht auf. Du wirst enttäuscht, das stresst dich. Oder es gibt Menschen, die leben mit der Überzeugung, ich darf keine Fehler machen. Natürlich sagt mir der Kopf, nobody is perfect, aber das gilt für die anderen. Bei mir ist das was anderes. Die anderen dürfen schon Fehler machen, aber ich darf keine machen. Und du merkst, das geht nicht auf. Aber vielleicht hast du auch in deinem Leben etwas erfahren, was dich tief verletzt hat, wo in deiner Seele etwas schwerwiegend durcheinander gekommen ist, etwas wie gebrochen oder zerbrochen ist. Es gibt schlimme Dinge, auch leider in christlichen Familien. Und wenn du dich dieser Ursache nicht mit der Unterstützung einer anderen Person zuwendest, dann wirst du an verschiedenen Stellen deines Lebens nicht weiterkommen. Das ist die mittlere Ebene. Die obere Ebene, Willenskraft und Selbstdisziplin. Die mittlere Ebene, ich suche mir Unterstützung durch einen anderen Menschen. Und dann gibt es noch eine tiefere Ebene. Das ist, wie soll man sagen, die Ebene unseres Herzens. Und nach meiner Überzeugung hat kein Mensch Zugriff auf diese Ebene. Weder ich selbst, noch ein Seelsorger, ein Therapeut. Das ist ein Herz, das ständig schlägt. Das passiert in deinem und in meinem Brustkorb die ganze Zeit, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Das passiert seit der Geburt und schon vorher. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat schlägt dieses Herz unaufhörlich. Wenn das Herz sich sagen würde, hey, jetzt habe ich 50 Jahre lang ununterbrochen geschlagen, ich mache jetzt mal zwei Wochen Ferien, dann hätten wir ein Problem. In der Regel denken wir über diese Pumpe in unserem Brustkorb nicht nach. Warum? Weil sie einfach funktioniert. Tadellos. In der Regel tadellos und perfekt. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Ich bin kein Mediziner und man muss auch, glaube ich, nicht Mediziner oder Anatom sein, um zu wissen, dieses Herz ist geteilt. Da ist eine Herzscheidewand, zwei Hälften rechts und links. Auf der einen Seite kommt sauerstoffarmes Blut aus dem Organismus hinein. Es wird in die Lunge gepumpt, es wird mit Sauerstoff angereichert, geht in die andere Hälfte des Herzens und von da aus hinein in den Körper, in die Muskeln, in die Organe und nicht zuletzt ins Gehirn. Das ist notwendig. Es ist notwendig, dass dieses Herz geteilt ist, damit alles tadellos funktioniert. Aus einer geistlichen Sicht ist ein geteiltes Herz schwierig. Es gibt Aussagen, insbesondere im Alten Testament, wo Gott den klaren Wunsch äußert, dass die Menschen ihm mit ungeteiltem Herzen dienen, sich mit ungeteiltem Herzen ihm zuwenden. Und ich gehe mal davon aus, dass dein Herz und mein Herz nicht nur in medizinisch-anatomischer Hinsicht geteilt ist, sondern auch in einer geistlichen Hinsicht. Und wenn du merkst, mein Herz ist geteilt, wie willst du aus einem geteilten Herzen ein ungeteiltes Herz machen? Ich weiß nicht wie. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber man kann etwas anderes machen. Psalm 51, ein Psalm von David, den er gebetet hat, nachdem er, salopp gesagt, einen riesigen Blödsinn gemacht hat. Er ist mit der verheirateten Frau eines anderen ins Bett gegangen und hat, um diese Tat zu vertuschen, dafür gesorgt, dass der Ehemann in einer Schlacht ums Leben kommt. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm, er überführt ihn und dann öffnen sich ihm die Augen und er erkennt, ach du liebe Zeit, was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Und der David erschrickt vor dem, wozu er fähig ist, als König und als einer, der mit Gott schon einige Jahre unterwegs ist, der vor Jahren gegen Goliath gekämpft hat. David erschrickt, wozu er fähig ist, wenn er seine Beziehung zu Gott vernachlässigt. Und dann betet er unter anderem diese beiden Verse. Schaffe du mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen beständigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Man muss in seinem Leben nicht erst einen großen Blödsinn gemacht haben, um das zu beten. Das kann man jeden Tag beten. Und als Wunsch, als inneren Wunsch und als Sehnsucht Gott zum Ausdruck bringen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das kann ich nicht. Das liegt außerhalb meiner Möglichkeiten, aber du, Gott, kannst es. Erneuere in meinem Inneren einen beständigen Geist, der nicht immer hin und her gerissen ist, sondern der zunehmend bei dir bleibt. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart. Also wenn Gott das macht, einen Menschen aus seiner Gegenwart verstößt, dann hat dieser Mensch ein Problem. Ich weiß nicht, was es Schlimmeres geben kann. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Dieses Gebet kann man jeden Tag beten, mehrfach. Das ist euch vielleicht etwas fremd, aber man darf den Wert der Wiederholung nicht unterschätzen. Denn wenn man so etwas wiederholt und immer wieder zum Ausdruck bringt, dann dringt es tiefer in uns ein und fängt ein, tiefere Schichten unserer Persönlichkeit zu prägen und zu verändern. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Vertiefe deine Beziehung zu Gott. Vertiefe deine Beziehung zu Jesus, zum Heiligen Geist. Auf diesem Weg wirst du mehr Freiheit, mehr Befreiung erleben. Und du wirst anders mit den täglichen Konflikten und Herausforderungen umgehen können. Und seine Beziehung zu Gott vertiefen, das hat auch mit Zeit zu tun. Man darf den Zeitfaktor nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Christen es gibt, die morgens am Frühstückstisch sitzen, in der rechten Hand die Kaffeetasse und in der linken Hand das Losungsbuch. Und nach 10 Minuten steht man auf und geht in den Tag. Das ist nicht mehr als geistliche Überlebenshilfe. So kannst du deine Beziehung zu Gott nicht vertiefen. Das ist meine tiefe Überzeugung. So geht das nicht. Es ist wichtig, dass wir uns mehr Zeit nehmen für ihn. Zeit, um auf die eigene Seele zu hören und zu hören, wie es ihr geht. Ob sie unruhig ist, ob sie traurig ist, ob ihr etwas wehtut, ob sie einfach gestresst ist. Wahrnehmen, wie es der eigenen Seele geht und sie nachher ins Gespräch bringen mit Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe doch auf Gott. Psalm 42. Dann nimmt einer wahr, wie es seiner Seele geht. Sie ist unruhig und betrübt und er bringt sie ins Gespräch mit Gott. Dafür musst du dir Zeit nehmen, immer und immer wieder. Vielleicht auch mal ein stiller Tag, ein stilles Wochenende unter Anleitung auf die eigene Seele hören, wahrnehmen, wo bin ich auch mit meiner Persönlichkeit gefährdet gegenüber unguten Dingen und ich bringe das vor Gott. Das, was Gott sich wünscht, ist der liebevoll vertraute Umgang mit dir. Der liebevoll vertraute Umgang mit dir. Das ist dein Leben in Freiheit. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder das noch einmal bedenken kann und sich überlegen kann, auch vor Gott, auch in der Stille vor Gott, was nehme ich mit nach Hause, worüber will ich weiter nachdenken, wo möchte ich konkret etwas ändern in meinem Leben. Auch Gott die Möglichkeit geben, hier und da seinen Finger auf bestimmte Punkte in unserem Leben zu legen. Sind wir einen Moment still?